NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Juni 1829. Die ersten Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft gehen nach Afrika.
Christen glauben, ist nicht aus Europa.
Fidon Wombeki, sein Heimatland ist Tansania in Ostafrika, heute arbeitet er in Wuppertal. Fidon Wombeki ist Christ, Doktor der Theologie und leitet die Vereinigte Evangelische Mission.
Was ich nicht ganz gut verstehe, wenn die Europäer und die Deutschen meistens sehr kritisch gegenüber missionarischer Arbeit sind, weil sie davon ausgehen, dass der christliche Glauben ist aus Europa entstanden. Aber das ist auf jeden Fall falsch.
Der Glaube an den einen Gott entwickelte sich bei einem Wüstenvolk in Westasien und in Nordafrika. Bei Nomaden, für deren Lebensstil es günstig war, einen unsichtbaren Gott zu verehren. Er ließ sich leicht von Ort zu Ort tragen, von Generation zu Generation weitergeben. Schwere Altäre brauchten die Gläubigen zunächst nicht.
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Auch das Christentum entstand im Nahen Osten. Es sollte aber nicht die Religion einer kleinen, eingeschworenen Gemeinde bleiben. Jesus selbst gab den Befehl, über seine Zeit und seinen Lebenskreis hinaus zu wirken.
Geht hin und lehret alle Völker.
Mit diesem Ruf verbreiteten die ersten Christen die neue Religion und äußere Umstände kamen ihnen dabei zugute. Das Römische Reich hatte Europa mit einem Netz von Straßen überzogen und wo Soldaten die nordeuropäischen Länder eroberten und Händler sie erschlossen, folgten bald Missionare. In einigen hundert Jahren war Europa ein vom Christentum geprägter Kontinent, dabei blieb es aber nicht und Fidon Wombeki findet das auch richtig.
Wenn die Leute in Europa den christlichen Glauben gut gefunden haben, warum nicht den anderen auch mitteilen?
Was das Ziel betrifft, da waren sie sich eigentlich alle einig, dass die Welt bis zur Wiederkunft Christi bekehrt sein musste, christlich sein musste.
Der Historiker Professor Horst Gründer.
Diese christliche Zivilisation, das war für sie der End- und Höhepunkt.
Daraus wurde die weltumspannende Vorherrschaft der Europäer und Amerikaner, die ganz freundlich begann.
Geliebte Brüder, ihr wollt den Namen Jesu Christi über das weite Meer hinübertragen an den Ort, wo Finsternis und Todesschatten sich lagern.
An vier Männer richten sich diese Worte heute vor 180 Jahren in einem feierlichen evangelischen Gottesdienst in Barmen. Das ist damals ein aufstrebendes Städtchen von Handwerk und Kleinindustrie an der Wupper, heute lediglich ein Stadtteil von Wuppertal. Aus dieser Hochburg des Protestantismus soll den Heiden, den armen Heiden, wie es immer heißt, in Südafrika das Evangelium gebracht werden.
Die Teufel weichen, die Dämonen verschwinden und das Herz des Afrikaners wird vom Heiligen Geist erfüllt. Das war so das Bild, das man von dem Afrikaner hatte.
Nicht allein wegen der Hautfarbe der Bewohner gilt Afrika den Christen im 19. Jahrhundert als dunkler Kontinent. Sie sehen in den Afrikanern Nachkommen von Noah, allerdings von dessen verfluchtem Sohn Ham.
Von daher dann auch oft die Vorstellung, dass man in Afrika von Aberglauben und Immoralität besessen sei und alles das müsse man heilen durch das Christentum, das man nun als den Endpunkt der eigentlichen Aufgabe ansah.
In England, in den Niederlanden und Frankreich sind Missionsgesellschaften gegründet worden. Seit September 1828 existiert auch die Rheinische Missionsgesellschaft.
Die Aufgabe eures Lebens ist, den heidnischen Stämmen des südlichen Afrika die teure Botschaft von Christo zu bringen.
Theobald von Wurm, Johann Leipold, Gustav Zahn und Daniel Lückhoff sind die so frommen wie abenteuerlustigen Männer, die am 30. Juni 1829 aufbrechen sollen. Sie sind von Beruf Handwerker, Färber, Schreiner und Schuhmacher und Theobald von Wurm wird in Südafrika in seinem Tagebuch bestätigen, wie wichtig diese Berufe sind.
Bei den Heiden gilt Gelehrsamkeit und Anstrengung des Geistes nicht. In hoher Achtung steht aber Geschicklichkeit der Hand.
Die Kirchengemeinden in den Städten Barmen und Elberfeld unterstützen die Missionare eifrig. Sie haben Schmuck, Uhren und Geld gesammelt und das Missionsblatt, die Zeitschrift der Rheinischen Mission, deutet diese Großzügigkeit als gutes Zeichen.
Man sah es deutlich, dass der Heilige Geist für den heiligen Kampf, den unsere Gesellschaft nun mit dem Reich der Finsternis in Südafrika unter dem Panier der Schrift beginnen will, die Herzen entzünden kann.
Den guten Werken drohen aber auch Anfechtungen. Den Aussendungsgottesdienst unterbricht plötzlich Lärm.
Es entstand ein Gedränge. Und es schien einen Augenblick lang, als gelänge es dem Teufel, dieses Fest, das ihm gewiss nicht gefallen konnte, auseinanderzusprengen.
Es ist aber lediglich Kindergeschrei, das den Gottesdienst von Ferne gestört hatte, und die vier Missionare, einer reist mit seiner Frau, können ungehindert von bösen Mächten aufbrechen zu ihrer Reise mit dem Schiff über den Atlantik zum Kap der guten Hoffnung. Sie trotzen Stürmen und Seeräubern. Fidon Bombeki aus Tansania kann sich vorstellen, wie das Land aussieht, in das sie dann gelangen.
Es bestand von verschiedenen Dörfern mit vielen Leuten, ungebildet. Sogar ohne Kleidung, ganz arm, aber die wussten nicht, dass sie arm waren.
Und so schwanken die Ankömmlinge in ihren Berichten zwischen Unverständnis und Mitgefühl.
Ein kleines Haus und Stallung, einige Gärten und Felder und etwa 20 Hottentottenhütten machen den ganzen Reichtum des Tales aus. Die Armut bei diesen armen Heiden ist groß, denn Arbeit, womit sie sich etwas hätten verdienen können, ist ihnen völlig unbekannt.
Johann Leipold beschreibt das vielleicht ganz arglos. Er ist aber nicht der Einzige. Evangelische wie katholische Missionare mokieren sich im 19. Jahrhundert über die vermeintliche Faulheit der Einheimischen und versuchen ihnen europäisches Arbeitsethos aufzuzwingen. Ein guter Christ betet und arbeitet.
Die Hotten, Totten und Bastards wissen nichts anzugreifen. Man muss ihnen immer vorarbeiten.
Schon in seinen ersten Berichten übernimmt Leipold die abschätzigen, lautmalerischen Bezeichnungen der niederländischen Siedler der Buren für die Afrikaner. Kaffer nennen sie das Volk der Kossa im östlichen Teil Südafrikas, die Nama im heutigen Namibia gelten als die Hottentotten. Allerdings hat der Missionar auch Mitleid mit ihnen.
Wenn unsere lieben deutschen Freunde wüssten, wie groß die Not und Armut unter diesem armen Volke ist. Sie würden gewiss alles alte Zeug zu Kleidern, was sie dort nicht gut verkaufen können, zusammensuchen und uns schicken, um damit die Blöße der afrikanischen Brüder zu decken.
Aber sie sind ja gekommen, um die Einheimischen zu bekehren. Und die Missionare sind stolz, wenn ihnen das gelingt, zumal unter widrigen Umständen. Theobald von Wurm schreibt in seinem Tagebuch ein halbes Jahr nach seiner Ankunft in Südafrika:
Ich nahm auf meiner Reise in die nächste Stadt den Kaffer-Bastard Alcaster mit. Die Hitze war so außergewöhnlich stark, dass das Blut uns zunächst aus Nase, Lippen und Zunge kam. Man findet im ganzen südwestlichen Afrika nicht einen einzigen Baum, außer an den Häusern der Kolonisten. 5 Stunden waren wir in dieser Hitze geritten, als Alcaster eine Quelle fand, die uns natürlich sehr erquickte. Ich erklärte ihm hier das Gleichnis des Herrn vom lebendigen Wasser, und er verstand es unter den gegenwärtigen Umständen besser als anderswo. Wir knieten zusammen nieder und baten den Herrn, uns mit lebendigem Wasser zu stärken.
Manchmal begegnen Afrikaner den Missionaren mit großem Zutrauen, manchmal mit kompromissloser Ablehnung.
Ich habe seit meinem Hiersein ganze Heidengemeinden in Tränen zerfließen gesehen, so wie Wachs am Feuer. Aber ich habe auch viele gesehen, die hart geblieben sind, härter als Eisen und die so gottlos geworden als der Teufel selbst.
Ein Weißer lässt dich zum Beten auf die Knie sinken, während der andere dein Land stiehlt.
Dieses Sprichwort der Kikuyu in Kenia trifft auch auf Südafrika zu, zumal dort bald Diamanten und Gold entdeckt werden. Dabei hat die Mehrheit der Missionare tatsächlich nur diesen Kniefall und nicht die Unterwerfung der Schwarzen oder den Reichtum des Landes im Sinn. Der Historiker und Kolonialismusforscher Horst Gründer von der Universität Münster.
Insgesamt würde ich eigentlich die Missionare nicht als Rassisten bezeichnen.
Und dennoch. In der afrikanischen Geschichte spielen sie die Rolle der Türöffner für die Kolonialisten.
Zuerst kamen die Missionare, dann die Händler und schließlich die Soldaten.
So stellt sich für einen Zulu-Häuptling die Geschichte seines Landes dar. Zum Teil ebnen die Missionare den Weißen, die Afrika beherrschen wollen, allerdings unfreiwillig den Weg.
Zunächst einmal gingen sie in das Land, stellten Kontakte her, lernten die Sprache der Einheimischen und waren dann natürlich für die später kommenden Händler, Siedler, Anlaufstationen, die ersten Kontaktpersonen, die überhaupt den Kontakt zu den Einheimischen vermittelten. Auf diese Weise sind sie Vorläufer des Kolonialismus gewesen, obwohl sie das sicherlich nicht in erster Linie beabsichtigt haben.
Immerhin kritisieren die rheinischen Missionare das Herrschaftsgebaren von anderen Weißen.
Die Hottentotten waren eben kein sehr sauberes, fleißiges und kluges Volk. Aber sie waren doch die rechtmäßigen Besitzer des Landes. Die christlichen Völker Europas aber haben nie danach gefragt, ob sie ein Recht auf fremdes Land jenseits des Meeres hätten, sondern sie haben es ohne viele Umstände genommen, als müsste es so sein.
Besonders niederträchtig sei das Verhalten der Holländer.
Die Hottentotten erschienen ihnen so wenig menschenähnlich, dass sie sich kein Gewissen daraus machten, sie nicht besser zu behandeln als die Affen.
Was die Buren im 19. Jahrhundert noch als Gewohnheitsrecht betrachten, wird im 20. Jahrhundert die gesetzlich festgeschriebene Rassentrennung in Südafrika, die Apartheid. Auch manche evangelische Kirchen beteiligen sich daran und rechtfertigen die Herrschaft der Weißen mit der Bibel. Auf der anderen Seite sind Christen, Schwarze und Weiße, vehemente und letztlich erfolgreiche Gegner der Apartheid.
Aber die haben sich eigentlich in der Tat erst im 20. Jahrhundert durchsetzen können und die Kirchen haben doch relativ lange gebraucht, bis sie sich von dieser Apartheid getrennt haben.
In Afrika südlich der Sahara ist das Christentum heute die größte Religion. In Südafrika gehören 80% der Bevölkerung christlichen Kirchen an. Die Kritik, Missionare hätten einheimischen Völkern ihre Religionen geraubt, sind in Europa häufiger zu hören als bei Afrikanern selbst.
Sie sind eigentlich heute eher dankbar, dass die Mission gekommen ist, dass ihnen die Chance gegeben hat, zur Schule zu gehen, dass sie sich weiterentwickelt haben.
Der Historiker Horst Gründer.
Man darf sich ja nun afrikanische Gesellschaften nicht nur als ein Paradies auf Erden vorstellen. Da gab es auch Unterdrückung, da gab es auch Ausbeutung, da gab es Herrschaft. Etwa in Tansania ist man heute dankbar, gerade auch den Missionaren, dass sie das Kiswahili als Lingua Franca eingeführt haben. Oder die Einführung neuer Nutzpflanzen auf den Missionsplantagen, die die Einheimischen dann übernehmen konnten und die heute vielfach noch Primärkulturen in diesen Regionen sind.
Auch Schulen, Hochschulen und Krankenhäuser haben Missionare eingeführt. Sie halfen den Menschen so, in einer Welt zu bestehen, die erst ihre Mission in Verbindung mit dem Kolonialismus geschaffen hat. Johann Leipold, Gustav Zahn und Daniel Lückhoff, drei der ersten deutschen evangelischen Missionare, sind in Südafrika geblieben und hochbetagt dort gestorben. Theobald von Wurm ließ sich von seiner Frau, die mitgereist war, scheiden, wurde von der rheinischen Mission daraufhin entlassen und zog nach Amerika. Dort allerdings verläuft sich seine Spur. Die Rheinische Missionsgesellschaft ist inzwischen in der Vereinigten Evangelischen Mission aufgegangen und eine anerkannte Entwicklungshilfeorganisation geworden. Ihre Mitarbeiter kämen nicht mehr auf die Idee, in ein Land zu reisen, das sie für hilfsbedürftig erachten. Heute warten sie, bis sie eingeladen werden. Das Bekenntnis zu Religion und Kirche ist selbst im frommen Wuppertal jetzt nicht mehr so laut zu vernehmen wie heute, vor 180 Jahren. Und so fühlt sich der Generalsekretär der Vereinigten Evangelischen Mission, Fidon Mwombeki aus Tansania, manchmal mit seinem Glauben und seinem Stolz auf die Leistung der Missionare allein.
Ich finde es schade, dass die Leute in Deutschland denken, nicht genauso gut über die Missionare wie die Leute dort, wo die Missionare gelebt haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an die ersten Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft, die am 30. Juni 1829 nach Afrika aufbrachen. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Komponisten Wilhelm Friedemann Bach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.